Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Der Podcast geht um ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, ob wir wollen oder nicht. Antifeminismus. Wir wollen mit diesem Podcast eben über Antifeminismus aufklären, Narrative entlarven, zeigen, warum Antifeminismus so gefährlich ist und auch, was wir dagegen tun können. Und wer sind wir? Ich bin Selina, ich arbeite im Bereich Monitoring für die Amadeo-Antonio-Stiftung und treibe mich sozusagen in den dunkelsten Ecken des Internets herum, um Material für diesen Podcast zu sammeln und mit euch gemeinsam zu schauen, was Antifeminismus eigentlich ist und warum er so gefährlich ist.
Hallo auch von mir, ich bin Nora und eine Kollegin von Selina. Außerdem bin ich Journalistin und habe als Journalistin schon mehrmals Recherchen gemacht, wo es so um Aspekte von Antifeminismus ging, zum Beispiel über Väterrechtler und wie sie gewalttätige Männer darin unterstützen, dass sie ein Sorgerecht erkämpfen und das ihren Ex-Frauen wegnehmen. Oder auch einfach Recherchen, wo es um queerfeindliche Gewalt ging und wie das mit Rechtsextremismus zusammenhängt. Und mir ist aufgefallen, dass diese Themen oft so einzeln vorkommen, medial, aber selten so ein Blick auf dieses gesamte Universum des Antifeminismus geworfen wird. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir jetzt gemeinsam diesen Podcast machen, um wirklich Antifeminismus als Ganzes zu betrachten.
Zu Beginn noch eine Content Note. In dem Podcast kann es um potenziell belastende Themen gehen. Wir reden über Gewalt an Frauen, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter. Wenn du daheim merkst, dass dir das Ganze zu viel wird, schalt das Video lieber aus, geh nach draußen oder rede mit einer nahestehenden Person. Achte auf jeden Fall auf deine Grenzen. Aber warum ist dieses Thema gerade so aktuell?
Das, was uns zusammentreibt, ist das, dass wir echt sein wollen. Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts. Wir wollen... Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich.
Ja, krasses Zitat, was du da rausgesucht hast, Selina. Du weißt, wer da gerade geredet hat. Für alle, die es nicht wissen, Maximilian Krah heißt der Typ. Das ist ein AfD-Politiker, der für die AfD zuerst im Europaparlament saß und eben jetzt im Bundestag sitzt und dort weiter seine krassen frauenfeindlichen Positionen vertreten kann. Außerdem ist er relativ stark im TikTok-Game, hat da einen Kanal, wo er sich als Verteidiger der Männlichkeit inszeniert. Ja, und damit ist er nicht alleine. Also er reiht sich ja ein in so einen Kreis von konservativen Politikern und auch Politikerinnen, die sich so ein neues Feindbild gesucht haben, nämlich Feminismus und queere Menschen, queere Rechte. Und tatsächlich lässt sich das auch nicht nur in Deutschland beobachten, sondern es ist ja wirklich ein weltweiter Backlash. Also wir haben darüber geredet, es gibt irgendwie Elon Musk, der ist allen ein Begriff, ne, mit irgendwie seinen frauenfeindlichen Aussagen, die er immer wieder ins Internet posaunt. Dann können wir nach Argentinien gucken, wo wir mit Javier Milei einen Präsidenten haben, dessen erste Amtshandlung oder eine der ersten Amtshandlungen darin bestand, das Frauenministerium abzuschaffen. Ja, und dann gibt es auch den Ober-Antifeministen, kann man fast so sagen, Andrew Tate, mit dem hast du dich näher beschäftigt.
Ja, ich finde tatsächlich, Andrew Tate ist mit das krasseste Beispiel. Also eigentlich sein Markenkern besteht eigentlich aus Frauenhass. Und trotzdem, oder vielleicht sogar ja deswegen, schauen ja irgendwie Millionen Jungen und Männer seine Inhalte. Also was er da so sexistisches, misogynes und frauenverachtendes rausposaunt, das landet halt auf den Handys und Smartphones von Männern wie deinem Bruder oder deinem Vater, von einem Freund oder auch Partner. Ich finde das ganz schön beunruhigend. Stell dir mal vor, dass irgendwie ein Freund von dir sich diese Inhalte anguckt und dann tatsächlich irgendwie anfängt zu glauben, dass Frauen weniger wert sind oder dass Gewalt ein okayes Mittel ist, sich so etwas wie eine echte Männlichkeit zurückzuholen. Und das ist ja noch nicht mal übertrieben, sondern das ist wirklich Realität. Zum Beispiel ist er auch angeklagt wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen. Und ich finde das ganz schön beängstigend.
Ja, du hast auch ein Zitat rausgesucht, was du bei deinem Monitoring gefunden hast. Da hat er Anfang 2025, glaube ich, auf X gepostet und quasi behauptet, es sollte das Frauenwahlrecht abgeschafft werden.
Ja, oder es würde alle Probleme lösen, wenn das abgeschafft werden würde.
Ja, und das ist so absurd. Also klar, vielleicht ist da auch ein Teil von ironisch gemeint, aber auf jeden Fall steckt da ein wahrer Kern drin, weil sie wollen ja tatsächlich feministische Errungenschaften zerstören oder ja zurückdrehen und irgendwie in eine Zeit, wo es halt zum Beispiel noch kein Frauenwahlrecht gab.
Right-wing guys are now scared to tell the truth about women. That's why the right wing loses. And all the wife jacks stick up for them. Bottom line. Women can't vote, all problems gone.
Ich finde halt, wir sollten diese Männer auch beim Wort nehmen, denn das birgt ja auch einfach reelle Gefahren. Dieser Hass, der bleibt ja nicht im Internet, sondern der betrifft uns im alltäglichen Leben. Also diese ganzen Aussagen, dieser ganze frauenverachtende Content, der sickert ja auch in die Köpfe von Menschen und beeinflusst deren Handeln und Denken. Also derartige Aussagen schaffen ja auch ein Klima, ein gesellschaftliches Klima, in dem Gewalt gegen Frauen einfach wahrscheinlicher ist. Gerade diese patriarchalen Denkmuster, die auf Besitz- und Anspruchsdenken von Männern gegenüber Frauen beruhen, sind der Nährboden für Gewalt gegen Frauen. Und das extremste Beispiel für Gewalt gegen Frauen ist dann auch die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Das nennt man Femizid.
Du hast ja auch eine Zahl recherchiert, wie viele versuchte Femizide es gibt in Deutschland, oder?
Genau, das sind so bis zu 3 Versuche pro Tag durchschnittlich, richtig.
Ja, krass. Und ja, manchmal bleibt es halt dann nicht beim versuchten Femizid, sondern es wird halt ein wirklicher Femizid. Und da haben wir uns ja auch angeschaut, wie viele Femizide es jetzt dieses Jahr in Deutschland gab. Und so, als wir den Podcast vorbereitet haben, da hatten wir die Zahl 33 Femizide bis zum 12. Mai, also innerhalb von ja weniger als 5 Monaten. Und jetzt heute haben wir nochmal geguckt, wie haben sich die Zahlen verändert, und es sind einfach 4 Femizide mehr geworden. Also es sind jetzt 37 Femizide bis Ende Mai. Und das ist schon richtig heftig, sich das vor Augen zu führen.
Ja, ist auf jeden Fall total erschreckend, weil wir einfach davon ausgehen können, dass jeden Tag Gewalt gegen Frauen eben passiert und teilweise auch wirklich bis zum Extremsten geht.
Ja, und natürlich können wir sagen, hey, immerhin haben wir diese Begriffe dafür, immerhin gibt es so mehr öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Femizide und wir können es benennen. Aber ich glaube, die Gefahr besteht halt darin, dass man dann denkt, das reicht. Dabei muss man ja die ganze Zeit immer weiter diese Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Und die patriarchale Gewalt nimmt ja zu. Also mehr Frauen, mehr queere Menschen sind von Gewalt betroffen, sind von Hassverbrechen betroffen. Die Zahlen steigen. Und gleichzeitig wird Antifeminismus aber so als gesellschaftliches Problem trotzdem noch nicht ernst genommen.
Ja, und es ist ja nicht nur, dass Antifeminismus in Bezug auf Gewalt gegen Frauen relevant ist. Antifeminismus hat darüber hinaus so viele Gefahren und ist zum Beispiel super zentral und super wichtig für den Rechtsextremismus. Und eben diese Gefahren nicht zu unterschätzen und vor allem darüber aufzuklären und aufmerksam zu machen, machen wir diesen Podcast. Wir wollen Antifeminismus aber nicht nur zeigen, sondern ihn auch einordnen. Wir wollen antifeministische Strukturen, Narrative und AkteurInnen entlarven und aufzeigen, warum sie so gefährlich sind. Und zwar nicht nur für Frauen oder queere Personen, sondern für alle, also für die gesamte Gesellschaft.
Dafür werden wir unterschiedliche ExpertInnen einladen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, um eben mit ihnen über Antifeminismus zu reden, uns, wie Selina schon gesagt hat, die Strukturen anzuschauen, die Netzwerke, die dahinter stecken, Narrative zu entlarven und aber auch zu fragen, was können wir tun? Wie können wir uns wehren, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Und dabei geht es eben auch darum, Antifeminismus einerseits verständlich zu machen und aber gleichzeitig immer ernst zu nehmen. Ihr müsst kein Vorwissen mitbringen, es reicht vollkommen, wenn ihr neugierig seid.
Was ist Antifeminismus? Online habe ich schon super oft gelesen, dass der Feminismus zu weit gegangen sei. Also, dass eigentlich Gleichstellung schon erreicht ist, Männer und Frauen gleichberechtigt sind, beziehungsweise teilweise, dass Männer auch schon diskriminiert werden. Was ich so ein bisschen witzig daran finde, ist, Antifeministen sagen das halt einfach schon seit über 130 Jahren. Die erste Frau, die ein Buch über Antifeminismus geschrieben hat, war Hedwig Dohm. Hedwig Dohm war eine der ersten feministischen Theoretikerinnen und Aktivistinnen bzw. Frauenrechterinnen im 19. Jahrhundert. Damals hatten Frauen noch kein Wahlrecht, hatten nicht die gleiche Möglichkeit zur Schulbildung wie Männer und waren vor allem sozial und ökonomisch komplett von Männern abhängig. Hedwig Dohm setzte sich damals für die Gleichberechtigung ein. Und schon damals gingen vielen ihre Forderungen zu weit. Bereits im 19. Jahrhundert mussten sich also Feministen mit den gleichen Vorwürfen wie jetzt rumschlagen. Nämlich, dass Gleichstellung eigentlich schon erreicht sei und dass Frauen übertreiben würden. Und dabei ging es um so ganz grundlegende Sache wie das Wahlrecht. So schreibt Hedwig Dohm in ihrem Buch Die Antifeministen 1902. Und ich finde das Zitat wirklich erstaunlich aktuell. Die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen. Ich meine, geharnischter würden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr sagen, aber ansonsten zeigt es ja ganz deutlich eigentlich, dass Frauenrechte noch nie vom Himmel gefallen sind. Wir mussten immer dafür kämpfen. Und das immer auch gegen Widerstand, vor allem gegen Widerstand von Antifeministen. Aber was ist Antifeminismus jetzt nun genau? Antifeminismus, ganz allgemein gesagt, möchte eigentlich schon immer die Errungenschaften von Feminismus zurückdrehen. Beziehungsweise setzt sich dafür ein, dass nicht weitere feministische Errungenschaften erkämpft werden. Er richtet sich also gegen alles, für was seit Jahrhunderten gekämpft wird. Das Wahlrecht, gleiche Rechte, gleiche Chancen und Schutz vor Gewalt. Genauso wie es verschiedene Feminismen gibt und feministische Strömungen, gibt es auch verschiedene Antifeminismen. Die wandeln sich auch über die Zeit. Die aktuelle Spielart ist zum Beispiel die Ablehnung der Kategorie Gender, also die Anti-Gender-Ideologie. Das ist ein ziemlich komplexes Thema und wird auf jeden Fall in späteren Folgen nochmal behandelt werden. Ziel von Antifeminismus ist es aber immer, feministische Stimmen zurückzudrängen. Aus Debatten, aus Institutionen und der Öffentlichkeit allgemein. Antifeminismus kann eine Einstellung sein, aber auch eben eine Strategie. Und Antifeminismus ist in der Gesellschaft auch weit verbreitet. Dies belegt beispielsweise die alle 2 Jahre stattfindende Befragung Leipziger Autoritarismusstudie. Die letzten Zahlen sind aus dem Jahr 2024. Da werden unter anderem antifeministische Einstellungen abgefragt, aber auch sexistische Einstellungen und seit letztem Jahr auch transfeindliche Einstellungen. Und die Ergebnisse der Befragung sind auf jeden Fall schockierend. So stimmt jede 4. Person in Deutschland der Aussage zu, Frauen, die mit ihren Forderungen zu weit gehen, müssen sich nicht wundern, wenn sie wieder in ihre Schranken verwiesen werden. Und die Aussage macht Frauen selbst verantwortlich für potenzielle Abwertung, Zurückweisung oder sogar Gewalt. Sie unterstellt, dass eine berechtigte Forderung nach Gleichstellung zu weit gehen kann und dass Reaktionen darauf wiederum gerechtfertigt sind. Das ist einfach eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Außerdem wird suggeriert, Feministinnen übertreiben, wollen zu viel statt einfach nur gleiche Rechte. Und dabei reproduziert diese Aussage eigentlich gleich mehrere antifeministische Narrative. Frauen sollen sich nicht anpassen und nicht aufbegehren. Feminismus ist eine Übertreibung. Männliche Dominanz ist die Norm. Und wer sie hinterfragt, muss mit Konsequenzen rechnen. Und jede 5. Person denkt, durch den Feminismus werden die gesellschaftliche Harmonie und Ordnung gestört. Es ist also für jede 5. Person nicht das Problem, dass Frauen und queere Menschen noch nicht 100% gleichberechtigt sind, sondern dass sie für ihre Gleichberechtigung kämpfen. Ganz wichtig ist, Antifeminismus ist nicht das gleiche wie Sexismus oder Misogynie, baut aber auf diesen beiden auf. Was ist Sexismus? Stellt euch mal folgende Situation vor. 2 Kolleginnen, ein Mann, eine Frau. Es geht um eine Beförderung. Und letztlich wird der Mann befördert und zu der Frau wird gesagt, naja, denk doch mal nach, du wolltest doch eh bald Kinder bekommen. Das ist kein Einzelfall und das ist auch kein Zufall, sondern das ist genau da, wo Sexismus beginnt. Sexismus ist sozusagen der Boden, auf dem Antifeminismus wachsen kann. Er ist oft tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, in Erwartungen, in Rollenbilder, in Vorstellungen. Und die hinterfragen wir auch ganz oft gar nicht. Und es geht dabei gar nicht nur um blöde Situationen oder Sprüche, wie zum Beispiel das Beispiel, das ich da benannt habe, sondern es ist vor allem ein System. Ein System, mit dem Frauen immer noch weniger verdienen oder auch schlechter bewertet werden für die gleiche Arbeit. Ein System, das Frauen einfach strukturell benachteiligt. Außerdem ist es mir aber auch wichtig zu sagen, dass auch Männer unter Sexismus leiden können. Beispielsweise durch Vorstellungen, dass Männer nicht weinen dürften oder keine Gefühle zeigen dürfen. Das kann super belastend sein. Was ist Misogynie? Misogynie geht nochmal eine Stufe weiter. Misogynie meint Frauenhass. Misogynie ist feindselig, aggressiv und gewaltvoll und richtet sich gegen alle Frauen oder Personen, die weiblich gelesen werden. Misogynie basiert auf der Vorstellung, dass Frauen minderwertig sind und dass Frauen sich gewissen gesellschaftlichen Erwartungen unterordnen müssen. Das geht weit über ein sexistisches Klischee hinaus. Misogynie funktioniert nach dem Prinzip, Wenn du dich nicht wie eine echte Frau verhältst, wirst du dafür bestraft. Und zwar gesellschaftlich, politisch oder eben mit Gewalt. Ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn eine Politikerin oder eine Influencerin sich öffentlich äußert. Und sie wird dann angefeindet, mit negativen Kommentaren versehen oder auch bedroht. Und zwar gar nicht so sehr wegen dem Inhalt, sondern vor allem, weil sie eine Frau ist. Das hat den Effekt, dass Frauen aus dieser Sphäre vertrieben werden und sich weniger öffentlich äußern. Im schlimmsten Fall endet Misogynie in Femiziden oder Transziden. Das sind Morde an transgeschlechtlichen Personen, die passieren, da sie die binäre Geschlechterordnung durchkreuzen. Diese Gewalt ist kein Einzelfall. Sie folgt einer patriarchalen Logik, die eben Flinter-Personen besonders trifft.
Flinter ist ein Akronym für verschiedene Bezeichnungen. Frauen, Lesben, Inter- und Transgeschlechtliche sowie Agender-Personen. Das Sternchen soll potenziell weitere, nicht benannte geschlechtliche Identitäten einschließen. Es ist ein Sammelbegriff für Personen, die auf verschiedene Weisen vom Patriarchat betroffen sind.
Flinter-Personen, die sich nicht unterordnen, gelten als Bedrohung. Und genau das legitimiert in dieser Logik eben Gewalt oder auch Beleidigungen und so weiter. Am Ende nochmal kurz und knapp. Sexismus begründet die Geschlechterhierarchie als natürlich und legitimiert und stabilisiert sie so. Misogynie ist die Disziplinierung von Frauen und bestraft die Abweichung von patriarchalen Normen. Und Antifeminismus ist die politische Strategie gegen Gleichstellung. Warum ist Antifeminismus gefährlich? Bei meiner Recherche für den Videopodcast habe ich mir super viel Content auf YouTube angeschaut. Und was ich dabei so erschreckend fand, und das fällt mir aber auch immer wieder bei verschiedenen Monitoring-Recherchen auf, ist, wie schnell man eigentlich bei sexistischem, antifeministischem und misogynen Content landet. Das passiert häufig über die Dating-Schiene, aber auch über Sport- und Ernährungstipps. Und plötzlich geht es eigentlich darum, wie echte Männer und Frauen sein sollten. Ich bin auf ein Video gestoßen, das habe ich mal mitgebracht.
Wie muss ein guter Mann sein? Wenn man viele Frauen fragt, sagen die möglichst lieb, nett und vielleicht noch ein bisschen oder sogar sehr feministisch. Mein heutiger Gast sieht das ein bisschen anders und bringt Männern bei, wie die attraktiver für Frauen sein können. Aber irgendwie scheint die Antwort nicht zu sein, lieber.
In dem Moment, wo dein sozialer Status unter ihrem ist, verlieren sie das Interesse. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Frauen auch BHs auf die Bühne schmeißen bei Robbie Williams, weil er ist halt der Star.
Und das hat mich so aufgeregt, wirklich aus verschiedenen Gründen. Es fängt ja schon damit an, dass da super generalisierend über Frauen geredet wird. Alle Frauen sind eigentlich gleich, beziehungsweise alle echten Frauen sind eigentlich gleich und wollen das Gleiche. Nämlich Geld, beziehungsweise einen Partner, einen Mann, der viel Geld verdient. Und dieses, dass Frauen nur Geld wollen, ist ja auch ein total, ja, schreckliches Stereotyp. Und vor allem geht es ja viel darum, dass Frauen lange keine finanzielle Unabhängigkeit hatten und deswegen ja auch finanziell von Männern abhängig sind. Das ist mittlerweile ja zum Glück nicht mehr so. In dem Video aber wird es so dargestellt, dass Frauen das einfach mögen würden, da einfach mehr drauf stehen würden. Und dadurch wird begründet, dass Männer auch sozial über Frauen stehen sollten. Das heißt eigentlich, diese Hierarchie wird begründet mit einer Art Biologismus. Damit schwingt auch eine Aufforderung an Männer mit, wie Männer sein sollen, wie echte Männer sein sollen. Diese sollen nämlich vor allem erfolgreich sein finanziell und sozial über der Frau stehen. Was allerdings nicht erwähnt wird, ist, dass Männer vielleicht auch respektvoll sein sollten, auf Augenhöhe mit Frauen. Freundlich, nett, verständnisvoll, solidarisch und vielleicht daran auch interessiert, dass Frauen Rechte haben. Ich zumindest habe mich in dieser ganzen YouTube-Sache da nicht abgeholt gefühlt und finde nicht, dass die für mich sprechen.
Gerade wenn wir uns diesen Bereich Dating anschauen und was dazu für Videos im Internet gibt, da landen wir ganz schnell in so Online-Subkulturen, die wirklich gefährlich sind. Ihr habt bestimmt schon mal von den Incels gehört. Zur Erinnerung, das steht für Involuntary Celibate. Und damit bezeichnen sich Männer selbst, die unfreiwillig zölibatär leben, also keinen Sex haben in ihrem Leben. Und das Problem ist, dass sie dafür die Frauen verantwortlich machen. Die seien schuld an ihrem Leid, an ihrem Elend. Und eigentlich hätten die Männer ja ein Anrecht auf Sex. Eine andere Gruppe, die aber ja in der Nähe, würde ich sagen, aufzufinden ist, sind die Maskulinisten. Das sind Männer, die so ein ganz stereotypes Bild von Männlichkeit vertreten. Also ja, wie man sich das eben vorstellt, stark und erfolgreich und dominant. Und die behaupten, dass diese Männlichkeit gefährdet sei, dass sie bedroht wäre durch Feminismus und dass sie das beschützen müssen. Und in diesen Foren oder unter den YouTube-Videos, da finden sich Kommentare, die sind zum Teil so hasserfüllt, dass, ja, das macht einem wirklich Angst. Und man merkt total, dass die Leute, die sich dort rumtreiben, dass die sich so gegenseitig anstacheln und einfach wie in so einer Echokammer der Hass immer weiter wächst. Und das bleibt nicht in dieser Online-Welt, sondern das hat reale Folgen in der Wirklichkeit. Das äußert sich in realer Gewalt und kann bis zu Anschlägen, bis zu Attentaten führen. Es gab schon mehrere Anschläge, wo ein Motiv der Attentäter oder der Terroristen Antifeminismus war. Und ein Beispiel ist das Attentat in Halle von 2019. Dort griff ein Mann die Synagoge in Halle an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Und er tötete 3 Menschen. Und nur durch die Sicherheitsvorkehrungen der Synagoge wurden noch mehr Tote verhindert. Und natürlich ist das primär ein antisemitischer Anschlag gewesen, aber es hat eben auch noch andere Motive im Hintergrund.
Ja, also diese antifeministische Komponente wird eben oft übersehen. Dabei hat sich der Täter an der Inselkultur orientiert. Also er hat beispielsweise sprachliche Codes verwendet, die in dieser Subkultur, ja, dieser Subkultur einfach genutzt werden. Außerdem hat er während des Attentats, er hat das Ganze auch gefilmt und live gestreamt online, hatte ein Lied gespielt, in dem es darum geht, ein anderes Inselattentat zu verherrlichen. Das sind alles Faktoren, die oftmals untergehen, die aber durchaus mit reinspielen und deshalb auch beachtet werden müssen.
Es gibt auch eine starke Verknüpfung zwischen Antifeminismus und Autoritarismus. Autoritarismus bezeichnet eine Ideologie, die davon ausgeht, dass eine Gesellschaft besser ist, je hierarchischer sie funktioniert. Das heißt, wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, dann wäre sie in einer perfekten autoritären Welt eine Pyramide, wo ganz oben nur ganz wenige Menschen alle Macht besitzen und jegliche Freiheit zu bestimmen und unten die Mehrheit keine Macht. Keine Rechte, keine Freiheit. Also es ist eine Absage an die Demokratie und es ist eine Absage an individuelle Freiheiten. Und das hängt eben mit Antifeminismus zusammen, weil Antifeminismus auch eine total hierarchische Vorstellung hat, in dem Sinne, dass die Männer oben sind und die Frauen unten und alle Menschen, die nicht diesem Männlichkeitsbild entsprechen. Und Männer sollen eben die Anführer sein und Frauen die Folgen. Das ist natürlich einfach eine Form von Unterdrückung, aber es wird so getan, als würde das irgendwie einem Naturgesetz entspringen. Also als gäbe es eine natürliche Ordnung, die Männer dazu befähigt, eben dominant zu sein und den Rest dazu zu folgen. Und dadurch wird im Grunde eigentlich die politische Agenda verschleiert und so getan, als wäre es halt nun mal so und sei auch schon immer so gewesen. Dabei ist es eigentlich ganz simpel und zugleich fundamental, was wir eigentlich wollen, nämlich die gleichen Rechte, die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, egal welches Gender wir haben, welche sexuelle Orientierung. Also ich zum Beispiel, ich möchte die Wahlfreiheit haben zu sagen, will ich Kinder oder nicht, will ich zu Hause sein mit Kindern, will ich Karriere machen, will ich vielleicht mal das eine, mal das andere, who cares? It's on me, dass ich diese Entscheidung treffe. Aber genau das will mir Antifeminismus eben nehmen. Und das Problem ist, dass sie oft so tun, als hätten wir schon diese komplette Gleichberechtigung erreicht und dann eben ihre eigentlichen Ziele verschleiern und sagen, ja, wir haben doch schon Gleichberechtigung, was wollt ihr denn noch? Oder sogar sagen, Feminismus ist schon zu weit gegangen. Und damit im Grunde, ja, ihre eigentliche Agenda, nämlich die der Unterdrückung und der Hierarchie, verstecken.
Ich meine, gerade dieses antifeministische Narrativ von wegen Frauen seien schon gleichberechtigt oder jetzt würden sogar die Männer diskriminiert werden, das haben wir ja auch schon mal gehört vor über 100 Jahren. Und klar, mittlerweile können Frauen wählen und auch auf dem Arbeitsmarkt und so weiter sind viele Diskriminierungen bereits abgebaut. Aber wer behauptet, dass Feminismus überflüssig ist, da Gleichstellung bereits erreicht ist, der ignoriert immer noch reelle Ungleichheiten. Und da gibt's ganz verschiedene Beispiele. Beispielsweise ist in der aktuellen Legislatur im Bundestag nur weniger als jede dritte Person weiblich. Das heißt die Mehrheit männlich. Dass wir noch lange nicht gleichberechtigt sind, zeigt sich zum Beispiel beim Gender Pay Gap. Der zeigt an, wie viel Frauen und Männer im Vergleich im Schnitt verdienen. Und aktuell verdienen Frauen immer noch 16% weniger als Männer. Außerdem leisten Frauen im privaten Kontext immer noch mehr als die Hälfte mehr unbezahlte Care-Arbeit. Und in den DAX-Vorständen sind 3 von 4 Personen männlich. Ich finde, an diesen Beispielen sieht man total, dass es noch einige Baustellen gibt und dass Gleichstellung, Gleichberechtigung und so weiter noch lange nicht erreicht ist. Und obwohl wir eigentlich schon so viel über die Gefahren von Antifeminismus geredet haben und das eigentlich auch teilweise bekannte Fakten sind, wird Antifeminismus immer noch häufig unterschätzt oder auch übersehen. Und darüber hinaus hat Antifeminismus noch eine weitere gefährliche Komponente. Und zwar ist er zentral für die Erklärung von Rechtsextremismus, wie Rechtsextremismus funktioniert und was ihn auch erfolgreich macht. Antifeminismus wird auch als Brückenideologie bezeichnet. Damit ist gemeint, dass Antifeminismus ja eine Brücke, eine Verbindung darstellt zwischen verschiedenen Akteursgruppen. Und diesen Akteursgruppen ist eigentlich gar nicht so viel gemeinsam. Die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Gesellschaft aussehen soll. Die haben unterschiedliche politische Ziele und verschiedene Strategien, diese Ziele zu erreichen. Was ihnen aber gemeinsam ist, ist eben die Ablehnung von Feminismus. Und teilweise auch der Hass auf queere Personen oder transgeschlechtliche Personen. Das heißt, Antifeminismus verbindet AkteurInnen wie fundamentalistische Christinnen, rechtsextreme, rechtspopulistische Akteure, rechtskonservative, teilweise auch sich selber als feministische bezeichnete Akteure und auch verschwörungsideologische Akteure. Also ein total buntes Potpourri. Außerdem bildet Antifeminismus auch eine Brücke in die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Damit ist gemeint, dass Antifeminismus oft genau weniger gefährlicher wirkt als zum Beispiel offener Rassismus oder offener Rechtsextremismus. Das liegt daran, dass, wir haben es ja auch gesehen in der Studie, antifeministische Einstellungen teilweise weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Zusätzlich dockt Antifeminismus auch an Sexismus an. Auch sexistische Einstellungen sind weit verbreitet in der Gesellschaft, ebenso wie transfeindliche. Außerdem knüpft Antifeminismus auch an Gefühlen an. Zum Beispiel Traditionsbewusstsein, den Wunsch nach Sicherheit, der Sehnsucht nach Rollenbilder oder auch so ein gewisses diffuses Gefühl der Überforderung mit gesellschaftlichem Wandel. Und Antifeminismus kann oder antifeministische Einstellungen können ja sozusagen so eine Art Türöffner sein. Also eben da so viele Leute sowieso schon diese Einstellungen teilen, kann darüber eine Art Kontakt bestehen. Und so kann man extreme Meinungen weiter in die Mitte der Gesellschaft tragen. Ja, und Antifeminismus ist ja nicht nur eine Brückenideologie, sondern ein zweites Buzzword ist der Begriff Einstiegsdroge.
Das bedeutet, also wer wird da die Droge nehmen?
Es geht vor allem darum, dass diese Einstiegsdroge eigentlich sozusagen diesen Sog in so eine rechtsextreme Ideologie und so weiter bedeutet. Und zwar wird Antifeminismus auch viel von rechtsextremen Gruppierungen eben benutzt, um vor allem eben Männer anzusprechen.
Also so ein bisschen wie Maximilian Krah, den wir am Anfang uns angehört haben.
Voll. Und es passiert ja auch über ähnliche Narrative, zum Beispiel dieses Männlichkeit in der Krise. Und das ist ja auch schon total, ja, absurd, wie wir schon so ein paar Mal gemeint haben, dass es ja eigentlich auf so biologische Tatsachen aufbaut, die es ja so gar nicht gibt. Also wer im Endeffekt nach so einer richtigen Männlichkeit ruft, müsste eigentlich erstmal sagen, was eine richtige Männlichkeit ist. Und die gibt es ja vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht gibt es ja einfach nicht die richtige Männlichkeit. Aber was diese Idee von der richtigen Männlichkeit eben bereitstellt, sind ja eigentlich ganz klare Identitätsangebote.
Ja, die dann junge Männer irgendwie brauchen, gerade wenn sie sich lost fühlen oder so.
Ja, total. Vor allem, das haben ja auch jetzt Studien in letzter Zeit gezeigt, sind ja gerade auch Jugendliche aktuell super, super verunsichert. Und ich kann es ja auch total nachvollziehen. Also so diese ganzen Corona-Jahre waren selbst für mich als erwachsene Person echt nicht easy.
Ja, was ich heftig fand, ist, dass es ja tatsächlich dann auch so Verknüpfungen gibt, die wirklich in sich in so einer Verschwörungsideologie auch zeigen, wo irgendwie Antifeminismus zusammenkommt mit Antisemitismus und Rassismus.
Genau, und so wird es ja auch genutzt. Also wer zum Beispiel die ganze Zeit hört, dass irgendwie Gleichstellung oder auch Gleichberechtigung überflüssig ist und wer eben von so einer hierarchischen Gesellschaft ausgeht, der ist auch einfach gewillter, auch andere Ungleichheiten zu akzeptieren. Und ich meine, es ist halt auch kein Wunder, dass Antifeminismus oft Hand in Hand geht mit Rassismus, Antisemitismus oder auch Queer- und Transfeindlichkeit.
Ja, ein Beispiel, was wir noch rausgesucht haben, was wirklich sehr erschreckend ist, ist die Verschwörungsideologie vom großen Austausch. Ich fasse das mal kurz zusammen, es ist wirklich schlimm. Diese Ideologie behauptet, dass es so einen Plot gibt, dass eine globale Elite bestimmte Migrationsbewegungen plant, um das deutsche weiße Volk auszutauschen mit MigrantInnen. Und ein Teil von dieser Verschwörung ist dann eben der Feminismus. Der sorgt dafür, dass Frauen in Deutschland weniger Kinder kriegen und es deshalb mehr Platz für MigrantInnen gibt oder mehr Bedarf. Ja, da sehen wir einerseits eben ganz klar diese antisemitische Komponente, weil mit der globalen Elite sind jüdische Menschen gemeint, die wohl so die Fäden in der Hand haben sollen. Dann ist es natürlich offensichtlich himmelschreiend rassistisch, also weil es einfach eine ganz klare Abwertung von eben nicht-deutschen und nicht-weißen Menschen zugrunde liegt. Und es ist antifeministisch, weil es Frauen so als Gebärmaschinen darstellt, deren einzige Funktion es wäre, das Volk im nationalistischen Sinne, Volk zu erhalten und eben zu reproduzieren. Und wenn sie das nicht tun, dann natürlich nur, weil es eine Verschwörung gibt, die sie davon abhält. Es gibt sehr viele Gründe, warum Menschen migrieren und die haben nichts mit irgendeiner Verschwörung zu tun, sondern das ist, weil Menschen einen neuen Job suchen, weil sie sich eine bessere Zukunft erhoffen in einem anderen Land, weil sie woanders Familie haben oder weil sie fliehen vor Krieg, vor Hunger, vor Naturkatastrophen. Und auch, warum Frauen in Deutschland und in anderen, vor allem westlichen Ländern, weniger Kinder kriegen, hat sehr konkrete Gründe, die nicht damit zusammenhängen, dass irgendeine Theorie sie manipuliert hätte.
Ja, ich finde, das hat ja auch schon wieder viel mehr zum Beispiel mit Sexismus zu tun. Wir hatten ja vorhin darüber geredet. Es ist halt immer noch nicht ganz easy, überhaupt sich für Kinder zu entscheiden, wenn man zum Beispiel trotzdem Karriere machen möchte oder wenn man vielleicht beides machen möchte. Es gibt so viele Gründe dafür, zum Beispiel auch das Problem Rente und so weiter. Also auch da sind Frauen einfach immer noch strukturell benachteiligt.
Ja, und offensichtlich spielt das halt keine Rolle in dieser Verschwörungsideologie, sondern da wird eben, wie es so üblich ist bei Verschwörungsideologien, so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Schema angewandt und natürlich so der eine Schuldige gesucht.
Voll. Und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen vielleicht diese Ziehkraft oder auch die Attraktivität von solchen Ideen. Da werden halt für super komplexe Probleme einfache Lösungen propagiert. Es ist nicht etwa das System, das irgendwie das Problem ist. Nein, es ist zum Beispiel der Feminismus, der zu weit gegangen ist. Es sind die Frauen, die sich irgendwie ihrer grundlegenden Aufgabe des Kindergebärens verwehren. Es bietet halt einfach leichte Lösungen für komplexe Probleme.
Ja, und tatsächlich, also ich muss fast darüber lachen, weil es halt so eine absurde Erklärung und so ein absurdes Narrativ ist, aber es ist nicht lustig, weil es hat tatsächlich auch wieder reale Auswirkungen und der Attentäter von Halle hat sich auf diese Ideologie des großen Austausches berufen. Und ich habe einen Satz mitgebracht, mit dem er das Video begonnen hat, als er sein Attentat gefilmt und live gestreamt hat. Und ich möchte den kurz vorlesen. Ich weiß, es ist sehr schwer, sich das anzuhören. Und wir wollen diesem Täter auch keine Plattform bieten. Aber wir halten es für wichtig, dass eben tatsächlich wahrgenommen wird, wie krass so eine Verschwörungsideologie sich dann in Morde umsetzen kann. Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die Ursache für die Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude.
Also dieses Zitat ist so heftig, aber macht so ganz knackig eigentlich diese ganze Narration klar. Und gerade wenn wir jetzt auf diesen Antifeminismus eben gucken, ist ganz klar, hier wird der Feminismus zum Sündenbock gemacht. Er ist verantwortlich für die ganzen Probleme, nicht etwa systemische Ursachen. Warum dieser Videopodcast?
Ja, es ist ganz schön harter Tobak und ich glaube, ja, wir und alle, die sich diesen Podcast anhören, müssen das auch erstmal sacken lassen, wenn man jetzt so viele Gefahren und Auswüchse dieser hasserfüllten Ideologie erstmal hört und sich dessen bewusst wird. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, was denn eigentlich unser Ziel ist. Weil wir wollen ja nicht nur schockieren, wir wollen nicht hier irgendwie Angst machen und dann das war's. Sondern eigentlich haben wir ja eine Vision, die wir erreichen wollen, indem wir über Antifeminismus reden. Und zwar eine feministische Welt, eine feministische Gesellschaft, die ja im ganz utopischen Sinne wirklich gerecht ist, wo es ein Leben möglich ist für alle Menschen, sicher, frei und gleichberechtigt, und zwar unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrer sexuellen Orientierung, aber auch natürlich unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer Klasse, von Behinderungen. Und ja, dafür lohnt es sich einzustehen und dafür lohnt es sich eben auch, dann die Angreifer sich anzuschauen. Und eine feministische Welt setzt natürlich auch voraus, dass wir Feminismus intersektional denken. Also, dass wir anerkennen, es gibt eben unterschiedliche Ebenen, wo Menschen Nachteile erleben. Und das hängt nicht nur mit Sexismus und mit Misogynie zusammen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, eine alleinerziehende Mutter, die einen Migrationshintergrund hat, dann hat sie nochmal ganz andere Herausforderungen als eine muslimische Studentin oder als eine Seniorin mit einer chronischen Erkrankung. Also ja, die Lebensrealitäten von allen Menschen, die vom Patriarchat betroffen sind, sind dann trotzdem nochmal extrem unterschiedlich. Ja, aber in der utopischen Vision wäre es eben eine Welt, in der sich diese ja mannigfaltigen Nachteile irgendwie ausgleichen lassen, sodass wir miteinander solidarisch leben und nicht gegeneinander.
Also ich finde, du hast das voll schön beschrieben und es klingt alles mega, mega gut für mich zumindest. Und da kommen wir jetzt aber doch wieder auf unseren Podcast zurück, denn wer sich sowas eigentlich vorstellt, wer für sowas einstehen möchte, muss sich eben auch, sag ich mal, mit den Gegnern dieser Idee beschäftigen. Und das sind eben mitunter auch Antifeministen, die sich eben, ja, dezidiert gegen Gleichheit und Gleichberechtigung wehren. Und vor allem diese Antifeministen, die kämpfen ja nicht nur gegen dieses politische Projekt des Feminismus. Dahinter liegt ja eine viel größere Idee eigentlich. Eine Idee, ja, die sich eben für eine Gesellschaft einsetzt, die hierarchisch strukturiert ist. In denen Menschen auch in feste Rollen gepresst werden. Und in denen sie sich eben nicht aussuchen können, wie sie leben wollen.
Also bleibt dran bei Pinke Pille und schaltet bei der nächsten Folge wieder rein. Der Podcast wird produziert von dem Projekt Take a Stand Against Anti-Feminism, wo Selina und ich arbeiten. Und dieses Projekt gehört zur Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Stiftung wurde 1998 gegründet und setzt sich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus ein. Der Name erinnert an Amadeo Antonio. Das war ein schwarzer Mann, ein Vertragsarbeiter, der 1990 in Eberswalde von Rechtsextremen zu Tode geprügelt wurde. Und er war eines der ersten Todesopfer im wiedervereinigten Deutschland durch rechtsextreme Gewalt. Die Stiftung unterstützt Betroffene von rechter Gewalt. Sie fördert Projekte, die sich für eine demokratische Zivilgesellschaft einsetzen. Und sie leistet auch selber Forschung und Monitoring, um eben mehr Einblick und Aufklärung zu leisten zu Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus.
Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Antifeminismus ja beschäftigt? Habt ihr davon schon mal gehört oder habt ihr das Gefühl, vielleicht selbst schon mal von Antifeminismus betroffen gewesen zu sein? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anmerkungen und auch Themenwünsche habt, schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und wir würden uns freuen, wenn ihr noch bei unserer Umfrage mitmacht, die wir hier als QR-Code haben. Die wird später auch nochmal eingeblendet. Die findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, gibt es auch einen Spendenlink. Auch den findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Reinhören und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bei der ersten Folge wird es darum gehen, ja, wie eigentlich durch die CSDs eine starke Mobilisierung von rechtsextremer Gewalt passiert ist, die vor allem von Jugendlichen ausgeht. Wir wollen uns angucken, wer sind diese Jugendliche? Was ist eigentlich ihr Problem mit CSD und Queerness? Und vor allem auch, was kann man dagegen tun? Was kann Zivilgesellschaft dagegen tun? Ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt: Selina Alin, Sabine Herbert, Nora Noll. Moderation: Selina Alin, Nora Noll. Bild und Ton: Ben Productions GmbH. Grafik: Christina Wedel.